Podcast Lieblingsfilme. Am Mikrofon ihr euer Konrad Roth. Podcast Nummer 4. Der Herr der Lüfte. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wird es ein etwas außergewöhnlicher, ungewöhnlicher Podcast werden, weil leider mein Interviewpartner sich vor etwa einer Stunde krankheitsbedingt abgemeldet hat und auch, weil es heute nicht um den oder einen Lieblingsfilm geht, sondern um eine Person, die mit ihren Aktionen dafür gesorgt hat, dass es dann etliche Filme gab, die dann eben zu Lieblingsfilmen überhaupt werden konnten. Ich hoffe, es gefällt euch dennoch. Also dann gute Unterhaltung. Noch einmal der Herr der Lüfte. Zwei Männer in Sträflingskleidung, die umarmen sich ein letztes Mal. Dann dreht sich der eine um und springt von dem Felsvorsprung tief hinunter ins Meer. Und mit diesem Sprung im Film Papillon mit Dustin Hoffman für Steve McQueen aus etwa 40 Metern Höhe, zwischen die Klippen, in die Brandung, hochgefährlich, wurde damals der 25-jährige Dar Robinson in den 70er Jahren in der Filmbranche richtig bekannt. Denn spätestens seit dem Wagenrennen in Ben Hur, das wisst ihr ja auch, sind die Stuntleute, die Kaskadeure für all die gefährlichen Szenen bis heute aus allen Filmen ja nicht mehr wegzudenken. Ich möchte euch nun heute den sicher außergewöhnlichsten Vertreter dieses so unglaublich gefährlichen, wie halt auch für die Filmindustrie unverzichtbaren Berufes vorstellen. Und denkt immer auch daran, dass diese Stuntleute nicht nur für Schlägereien, für Sprünge, für Stürze, für Autostunts, für Motorradstunts, sondern ganz einfach auch, denkt immer daran, vergesst das bitte nicht, auch in ganz normalen Familienfilmen wie E.T., wie Mamma Mia oder auch Forrest Gump ja auch eingesetzt worden sind. In der Wüste von Arizona, da hatte man eigens eine neue Straße gebaut. Und die führte dann am Schluss dieser Straße mit einer großen hölzernen Rampe direkt bis zum Rand dieses tiefsten Abgrundes auf unserer Erde zum weltberühmten Grand Canyon. Dann nähert sich in einer riesigen Staubwolke mit hoher Geschwindigkeit ein Cabriolet, beschleunigt dann noch einmal und rast schließlich mit Höchstgeschwindigkeit über diese Rampe in den 1600 Meter tiefen Abgrund hinaus. Und unmittelbar, bevor sich der Wagen dann überschlägt und in der dunklen Tiefe verschwindet, da löst sich der Fahrer im wirklich allerletzten Moment aus dem Auto, öffnet seinen Fallschirm, pendelt diesen aus und schwebt dann ganz ruhig und sicher zum Boden der Schlucht. Über diese ja unglaublich gefährliche wie auch ungeheuer spektakuläre Aktion haben dann natürlich in Amerika sämtliche Zeitungen, sämtliche Fernsehsender berichtet. Und so wurde 1981 dann Dar Robinson in ganz Amerika berühmt. Dar Robinson, der berühmteste Stuntman aller Zeiten. Auf einer großen Gedenkplakette in Hollywood steht über ihn: eine wahre Legende unserer Zeit. So wie er wird niemals ein anderer sein. In seiner 20-jährigen Karriere hat er unglaubliche 21 Weltrekorde erzielt, 3 Patente angemeldet und war sogar 8-mal im Guinness-Buch der Rekorde vertreten. Seit seiner Jugend, er war ein sehr, sehr guter Turner gewesen, hat er immer wieder Saltos auf einem Trampolin ausgeführt, nur dass dieses Trampolin dann als Erwachsener Jahre später in 120 Metern Höhe unter einem fliegenden Hubschrauber hing. Actionheld Burt Reynolds steht unten auf dem Boden, er hat ein schneeweißes Gesicht, ich habe den Bericht selbst gesehen, und Schweißperlen hatte er auch auf der Stirn. Und dann legt er seinen Kopf ganz weit in den Nacken und dann gibt er mit seinem Walkie-Talkie-Funkgerät das Go-Signal nach oben durch. Wodurch sich dann Dar, er war für seine Rolle geschminkt und auch angekleidet worden, im höchsten Freifall aller Zeiten und sogar rückwärts und auch noch durch eine Fensterscheibe aus dem 23. Stock.
Und als Burt Reynolds danach dann voller Sorge zu diesem riesigen Luftpolster hingelaufen ist, da kam ihm da mit dem für ihn typischen Lächeln schon wieder entgegen. Burt Reynolds war dann so begeistert von Da Robinson, dass er ihm dann in seinem nächsten Film, sie nannten ihn Stick, sogar die Hauptrolle des Hitmans, des Bösewichts, anbot. Nur der schlaksige 1,82 Meter große blonde Schwiegermutter-Traum, der musste da erst mit weißer Perücke und auch mit roten Kontaktlinsen dann als Albino gefährlich hergerichtet werden. Und am Ende hat er dann für den völlig ungläubigen Reynolds, der übrigens dann später für ihn ein sehr guter, noch lebenslanger Freund geworden ist, hat er in eigener Regie, da hatte er selber die Idee dazu, bei seinem Sturz von einem Hotel dann sogar noch komplett den sechsschüssigen Revolver abzufeuern. Das war ja noch einmal deutlich gefährlicher. Und er hatte hierfür auch ein Patent entwickelt, ein ultrakurzes Bremsseil. Es gab hier unten kein Sprungtuch, es gab kein Luftkissen, denn die Kamera hatte dies von oben nach unten auch ganz klar im Blickfeld. Und er wurde dann im letzten Moment knapp über dem Boden von diesem Bremsseil gestoppt. Burt Reynolds war völlig sprachlos, als er das dann auch noch gesehen hat. Für Rocky- und Rambo-Ikone Sylvester Stallone hatte da dann mehr als einen Monat lang Sprünge über Autos mit einem eigenen Fahrzeug geübt. Zuerst über 10 Autos hinweg, dann über 20 Autos hinweg und schließlich sogar in einem Weltrekord über 31 Fahrzeuge. Und als er sich dann sicher war, das kann funktionieren, da flog er dann in einem zweifachen Stunt sogar, nämlich mit dem Wagen dann brennend, über einen Fluss hinüber, dessen Breite genau diesen übersprungenen Autos entsprach. Stallone meinte danach, er hat noch niemals jemanden so pedantisch und genau arbeiten sehen. Mit seinem Chefmechaniker hatte da immer die ganzen Aktionen, auch die hier am Reißbrett und am Bildschirm, also von wegen und Wagengewicht, Absprunggeschwindigkeit, Windstärke, Bogen, Landungswinkel, das wurde alles ganz genau festgelegt. Und für Mel Gibson ist da dann ohne Fallschirm von einem Heißluftballon in ein offenes Doppeldeckerflugzeug gesprungen, um dann mit dem Fallschirm dort zur Erde abzuspringen. Ein Wahnsinn. Ich habe selber den Weltrekordversuch gesehen, als er aus 100 Metern aus einem Hubschrauber in ein großes Sprungkissen hinuntergesegelt ist, was natürlich durch die Seitenwinde unglaublich gefährlich war. Aber auch das hat er ohne weiteres hinbekommen. Da Robinson, der hat immer seine Aktionen mit seinem besten Freund, das war auch sein Chefmechaniker, der hieß Kyle Michelson, und hat es immer sogar über Monate hinweg ganz genau akribisch, wie wir ja gerade schon gehört haben, geplant, und er hat auch mit ihm zusammen immer vor jeder Aktion gebetet, um den da oben, wie er immer sagte, bestimmt nicht zu verstimmen. Und so vorbereitet war er dann 1981 für Oscar- und Golden Globe-Preisträger Christopher Plummer, dann schließlich sogar vom CN Tower in Toronto, Kanada gesprungen, dem damals höchsten Gebäude der Welt. Und er hatte dabei den Fallschirm für die bessere Sichtbarkeit, dass man den menschlichen Körper besser erkennen kann, erst 80 Meter über dem Boden ausgelöst. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann ja jetzt hier nur akustisch das jetzt hier vermitteln, aber hier leider keine Bilder haben. Stellen Sie sich jetzt also folgendes, oder stellt ihr euch bitte das folgendermaßen vor, wer schon mal vor dem riesigen, gewaltigen Kölner Dom gestanden ist. Der ist ja 157 Meter hoch. Der Turm in Toronto ist 3,5 Mal so hoch. Wahnsinn. Und wenn man jetzt weiß, Petersdom und die Cheops-Pyramide in Ägypten, die sind zwischen 137 und 139 Meter hoch, dann ist dieser CN Tower viermal so hoch. Weiß nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Also wenn ihr vor irgendeiner Kirche steht, überlegt, wie hoch die ist, und dann rechnet das hoch, bis wir bei fast 600 Metern angekommen sind. Ein Jahr später, nach diesem Sprung, hat man dem Daran angeboten, jetzt für die Rekordgage, übrigens, das habe ich noch vergessen, das steht auf einem Zettel von meinem Interviewpartner auch, da war der einzige Stuntman, der für jede Aktion immer mindestens $100.000 bekommen hat. Ah, da ist er hier auch den Stuntleuten sehr, sehr weitergeholfen. Und er sollte hier dann eine Rekordgage von sogar Euro, umgerechnet 300.000 Euro, bekommen. Und dann sollte er noch einmal von diesem gigantischen Turm am Ontariosee springen. Aber dieses Mal sogar ohne Fallschirm. Für diesen Weltrekordversuch würde er dann nur ein 5 mm starkes Drahtseil um die Hüften haben, um sich zu sichern. Aber dann waren alle Tests für diesen Sprung durch die Verbreiterung des Turmes nach unten und auch die ständig wechselnden Winde durch die unmittelbare Nähe zum See, sämtlich alle Tests waren gescheitert. Man hat eine 70 Kilogramm schwere Puppe von oben heruntergelassen, abgeworfen, aber nach dem Riss des Drahtseils aufgrund eines zu abrupten Bremsens ist in einem hässlichen Knacken vor dem Turm auf dem Platz dort gelandet und die heruntergeworfenen großen Wasserbehälter waren nach Windböen allesamt an der Wand des Turmes dann zerplatzt. So gibt es dann die berühmten Bilder, da sitzt Robinson oben über dem mit dem Abgrund baumelnden Beinen bei sehr starkem Wind da oben. Er wird dann auch von der Katie Lee Crosby, der Tochter von White Christmas-Sänger Bing Crosby, dort besucht. Die war für CNN als Reporterin tätig, muss man auch sagen. Ich war sehr mutig, dass sie sich da bei dem Sturm auf den Umgang hinaufgetraut hat. Dieser Umgang ist da oben nur 1,5 Meter breit. Und für ganz Mutige, könnt ihr googeln, befindet sich dort heute der sogenannte Edge Walk. Man kann sich also oben einhängen lassen mit einem Karabiner und kann dann rundherum um das Gebäude in dieser Höhe, unter dir geht es einen halben Kilometer runter, da außen herumlaufen. In dem Wind wohlgemerkt auch. Aber jetzt gab es ja diese vertraglichen Vereinbarungen. Und es war natürlich schon viel Gelder geflossen, die das Projekt ja bereits geschluckt hatte. Und nun, er wusste, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und drum hat er auch für diesen gefährlichsten aller Stunts jemals, hat er sogar ein Testament aufgesetzt. Und unten am Fuß des Turms, da waren dann über 100 Fernsehteams, Reporter aus aller Welt. Auch die Katie Lee Crosby hat unten mit ihrem Mikrofon gewartet. Die hatten da ihre Kameras, ihre Mikrofone aufgebaut. Da sitzt oben mit seinem Team und die warten nur noch eine völlige Windstille am Turm, also vermeintliche Windstille am Turm ab. Und dieser wirklich hier total, was nie bei ihm der Fall war, sichtlich nervöse, da Robinson, der rief dann immer noch, ich hab euch alle lieb. Dann rief er mehrmals nacheinander, was bin ich doch für ein Trottel, was bin ich doch für ein Idiot. Und dann zählte er von 3 herunter und sprang. Während seines Falls dann mit ja rund 160 Stundenkilometern in einem roten Trainingsanzug, darunter war dann die Seilkonstruktion verborgen, da ruderte er völlig anders als bei einem Fallschirmsprung extrem mit Armen und Beinen. Er wollte ja nicht auch an die Turmwand geschleudert werden. Und dann 2-3 Sekunden nur vor dem Aufprall löste Michelson dann oben an der Kante diesmal ganz sanft und langsam das Bremssystem aus. Robinson wurde dann in einem leichten Ruck nach oben gezogen und dann schließlich die letzten Meter kontrolliert zu Boden gebracht. Unten angekommen hat er dann lange die Hände vors Gesicht geschlagen. Und oben auf der Turmkante, da meinte Kyle Michelson: Zum ersten Mal habe ich das Leben eines Menschen in den Händen gehabt und dies meinte er und die Tränen liefen ihm übers Gesicht. Es war unglaublich, aber sie hatten es tatsächlich geschafft. Danach gab es dann eine Pressekonferenz und da meinte da dann, solch einem riskanten und überhaupt nicht sicher kalkulierbaren Sprung würde er auch für alles Geld der Welt niemals mehr zustimmen. Und danach dann war er nun natürlich eine absolute landesweite Berühmtheit. Und er wurde immer wieder in Fernsehsendungen, er war auch beim Präsidenten sogar zu Gast und wurde dann immer wieder auch in Talkshows eingeladen. Da habe ich einen Zettel gefunden meines Interviewpartners, das wusste ich selber nicht. Der war auch eingeladen beim Johnny Carson, bei dem damals berühmtesten Talkmaster Amerikas. Und er meinte dann, ja, wenn du schon da bist, zeig mir doch einige deiner Stunts. Daraufhin antwortet da Robbins, nee, dann machen wir doch selber einen. Ach, du willst hier im Studio einen Stunt machen? Nein, nein, sagt er, den Stunt, den machen wir mit dir. Johnny Carson war völlig perplex, hat sich aber dann überreden und überzeugen lassen. Und er stand dann daneben und Johnny Carson hing oben in einem Sitz festgeschnallt in 7 Metern Höhe an der Studiodecke. Und da Robinson meint dann, bei 3 würde er den Auslöser betätigen und er würde dann herunterstürzen. Also ich zähle dann 1 und bei 1 hat er dann schon ausgelöst. Und der Sturz von Carson wurde dann wie von ihm vorher eingestellt, mit einer Seilkonstruktion nur wenige Zentimeter über dem Boden aufgefangen. Das alles hat natürlich seine Bekanntheit und seine Berühmtheit immer noch weiter gesteigert. Und in den 20 Jahren, wo er die Karriere gehabt hat mit all seinen Stunts, er war auch bei Police Academy zum Beispiel, war er auch mit dabei, fällt mir gerade ein, hat er sich niemals ernsthaft verletzt. Wenn man denkt, es gibt diese ganzen Schauspieler, die ja selber ihre Stunts machen. Tom Cruise, Jean-Paul Belmondo, die alle selber Stuntleute auch sind. Oder der Jackie Chan zum Beispiel, die haben sich alle etliche Knochen gebrochen. Auch die meisten seiner Stuntkollegen ja auch. Und bei ihm ist in all diesen 20 Jahren niemals auch nur einmal irgendetwas passiert. Niemals hat er sich auch nur einmal verletzt. Unglaublich. Und dann am 21. November 1986 war ein Stunt geplant mit 6 Motorrädern. Der war dann für den nächsten Tag geplant. Und die ganze Filmcrew hatte das bereits komplett vorbereitet. Es war auch schon mehrfach geprobt worden. Und alles war soweit okay. Das Team hatte dann auch den Drehort bereits verlassen, war in ihre Wohnwagen, ins Hotel auch gegangen. Und da wollte nur noch einmal den morgigen Weg einfach so noch einmal abfahren. Und da standen jetzt 9 Motorräder. Und in einer komischen Ironie, durch reinen Zufall, stieg er dann fatalerweise genau auf eines der 3, die von dem Wagenmeister dort für die nächste Aktion morgen, also für den Stunt morgen, nicht vorgesehen und somit auch nicht überprüft waren. Es war dann sicher sehr, sehr bitter, diese Ironie des Schicksals, dass der berühmteste Stuntman der Welt, dann mit nur 39 Jahren, durch eine gerissene Bremsleitung, nicht bei einer seiner gewagten Stuntaktionen, sondern ganz banal und eben auch auf der Erde bei einem ganz normalen Motorradunfall, also ganz normal im Anführungszeichen, ums Leben kam. Alle Rundfunksender, alle Fernsehsender, alle Zeitungen im Land berichteten darüber und selbst Präsident Reagan kondolierte seiner Familie. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kinos überhaupt wurden 2 Hollywood-Filme einem Stuntman gewidmet. Wahnsinn. Auch eine einstündige Dokumentation über Da Robinson, The Ultimate Stuntman, durch die sein Freund Chuck Norris führte, wurde in ganz Amerika und dann auch danach in Europa ausgestrahlt. Im Jahr 2020 wurde Da dann vom amerikanischen Filminstitut mit weitem Abstand auf Platz 1 der besten Stuntleute aller Zeiten gewählt. Und als er dann im Jahr 1995 posthum sogar auch noch einen Stern in Hollywood und auch einen Ehren-Oscar erhalten hat, da sagten dann seine Schauspielerfreunde, die alle zu dieser Verleihung angereist, extra angereist waren, Chuck Norris, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Sylvester Stallone und auch Mel Gibson über ihn. Jedes Mal, wenn Da am Drehort ankam, dann waren nicht mehr wir, sondern wirklich nur noch er, die unbestrittene Nummer 1 am Set. Er hat dann auch die riskantesten, die unglaublichsten, die gefährlichsten Aktionen mit einer unglaublichen Leichtigkeit und, was alle bestätigt haben, auch immer mit einem Lächeln, ganz locker, leicht aussehend, durchgeführt. Er war ganz einfach der Beste in seinem Metier. Und vor allem, was seinen Mut angeht, da gab es auch überhaupt niemanden, der auch nur annähernd vergleichbar gewesen wäre mit dem König des freien Falls, mit dem Herrn der Lüfte, mit Da Robinson. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen über diesen so außergewöhnlichen Menschen mit dabei. Der war übrigens mal auch in Deutschland. Ich hatte als junger Student mal die Gelegenheit, den nicht kennenzulernen, aber mit dabei zu sein. Es gab in Deutschland einmal einen Stuntman, der hieß Armin Dahl. Und da war er nach Hamburg gekommen, um halt mit dem Stunts zu machen. Dahl hat sich auch alle Knochen gebrochen. Der war also völlig ungläubig, dass dem noch nie was passiert sein soll. Und Dahl war auch sein Kletterer und Springer, also auch dasselbe Genre innerhalb der Stuntleute. Und es war ein ganz komisches Gefühl, sehr beeindruckend, wie locker, wie freundlich, wie lustig der auch war. Und man wusste ja, was er vorher alles für unglaublich waghalsige Aktionen durchgeführt hat. Und er war dann auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel für den James-Bond-Film mit Roger Moore damals, ihr erinnert euch, die Anfangssequenz, wo er verfolgt wird auf den Skiern, wo er über den Mount Asgard fährt und dahinter in den gigantischen Abgrund dann springt, wo dann auch der Union Jack, die Flagge, sich auf dem Fallschirm dann zeigt. Und da hat dann der Stuntman 1 Million dafür bekommen. Und das war sicherlich auch auf die Arbeit und die Leistungen von da Robinson letztlich zurückzuführen, der die Arbeit der Stuntleute dadurch viel, viel mehr in die Akzeptanz und in die Öffentlichkeit geführt hat. So, ich hoffe, wir hören uns bald beim nächsten Lieblingsfilm wieder. Bis dann, tschüss und auf Wiederhören.